Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
Ich bin Michael.
Och, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du sowas sagst wie, ich bin live.
Das habe ich tatsächlich überlegt, ich habe es dann gelassen, weil ich dachte, nee, das ist ja für die Experience der Leute, die das nur hören. Also, ihr könntet es jetzt sehen, gehabt haben.
Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Video on Demand auf Twitch, ob man das extra einstellen muss, damit das hinterher gespeichert wird oder nicht. Das sieht man dann ja. Für alle, die jetzt wirklich nur akustisch zuhören. Wir sind gerade live auf Twitch, das heißt, das ist die erste Aufnahme von Ecke Hansaring, die nebenbei zur Zweitverwertung Barbados und so, ihr wisst das, auch auf Twitch veröffentlicht wird, also live gestreamt wird.
Wir kriegen noch kein Geld, ne?
Noch nicht, aber da arbeiten wir ja gerade dran. Ne? Wir hatten das ja letzte Folge schon mal erwähnt, dass wir das hin und wieder machen wollen. Gerade ist es Freitagmorgen um 10.12 Uhr. Falls das aber Anklang finden sollte und wir Bock drauf haben, machen wir das sicherlich auch mal zu Zeiten, wo mehr Leute Zeit haben oder sowas. Denke ich mir.
Ja? Wann sollen wir denn da, also wann sollen wir das denn machen?
Freitagsabends um 8? Ich weiß, nicht jede Woche, aber okay, können wir mal drüber nachdenken. Wie dem auch sei, also für alle, die sich das jetzt ganz normal montags morgens um 2 über ihren Podcast-Grabber runtergeladen haben. Es könnte sein, dass wir zwischendurch mal ein ganz bisschen auf den Chat eingehen und wir blenden für den Chat auch bunte Bilder ein, die ihr natürlich wie immer über die Shownotes finden werdet.
Genau, oder? Wir können jetzt den Witz mit dem Einblenden wirklich durchziehen. Also wir sagen euch, wir blenden das ein. Ja? Und für alle im Chat heißt das, ihr seht das dann. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich dann auch live in eurem Podcast-Grabber auf die Shownotes drücken, dann da den Link drücken und dann in unsere Shownotes kommen. Und dann entstehen da live, also ne, ihr könntet mich jetzt beim Tippfehler machen verfolgen. Und ansonsten seht ihr das halt dann später in den Shownotes.
Ja.
Und sonst irgendwas. Und ansonsten werden wir, glaube ich, nicht viel auf den Chat eingehen, es sei denn, ihr habt Fragen.
Genau, es kann sein, dass da mal eine clevere Frage im Chat entsteht.
Aber
ne? Höchst unwahrscheinlich bei den anwesenden Leuten, aber
einige kennst du gar nicht, die sind bestimmt nett und klug.
Der View-Account jetzt wieder runter nach dem Kommentar. Aber trotzdem, es kann sein, dass da mal eine Frage aufpoppt und dass wir das dann auch tatsächlich mitbekommen und das dementsprechend dann mit hier in den Podcast einbringen. Was mir gerade zum Beispiel schon aufgefallen ist, ist ja vielleicht auch so ein kleiner Service-Hinweis für alle nur Podcast-Zuhörenden, wie auch immer. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das auseinanderhalten. Ihr könnt, glaube ich, keine Links in den Chat hauen. Das wird immer zensiert, weil ihr dazu nicht befugt seid oder sowas. Ich weiß nicht, ob Inga das kann. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass man keine Links in den Chat hauen kann. Wo wir gerade über Inga sprechen, das dürfen wir natürlich auch nicht unseren Podcast-HörerInnen vorenthalten. Die heutige Folge wurde von Inga recherchiert. Vielen Dank dafür. Wir können ja eigentlich schon mal drüber sprechen, worum es geht, ne?
Wir können mal drüber sprechen, worum es geht, ja. Wir können mal ins Thema kommen, glaube ich.
Da gab es doch so einen verunglückten Witz, was uns aufgefallen ist. Aber ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen.
Nee, normalerweise würde die Folge ja am Montag kommen, dann wäre es ganz unverfänglich. Und wir haben uns dann vor ein paar Wochen überlegt, ach, dann machen wir doch am Freitag vorher, machen wir die Aufnahme. Das passt dann auch ganz gut, dann können ein paar Leute frühstücken. Die wie der Moritz oder der ich der Auffassung sind, dass es Freitagsarbeiten sowieso irgendwie doof ist. Und dann haben wir uns gesagt, machen wir das doch am Freitag. Und dann haben wir jetzt über die Woche rausgefunden, heute ist Weltfrauentag und wir reden über die Hexenverfolgung. Irgendwie nicht so geil.
Aber das kann man aber jetzt, so. Das kann man jetzt aber sehen, wie man möchte. Also man kann jetzt ja auch sagen, dass wir am Weltfrauentag auf dieses Thema aufmerksam machen und aufklärerisch darüber sprechen.
Nicht mehr so viel aufmerksam, aber
nein, aber ne, das ist ja immer ganz der Intention, also von der Intention abhängig. Aber das ist tatsächlich einfach verunglückt, also Zufall. Das war nicht geplant, ist uns jetzt auch mal aufgefallen. Gut. Es geht um den Hexenhammer und seinen Autor. Jetzt, pun intended, wir können jetzt mal vom Hexenhammer sprechen und darüber aufklären, dass das kein Werkzeug ist. Also es ist schon ein Werkzeug, aber nicht so ein, ne? Du weißt, was ich meine.
Also wir müssen erstmal, glaube ich, kurz anfangen, die größten Mythen über die Hexenverfolgung aufzuräumen, bevor wir dann die Themen Heinrich Kramer, ich würde ihn gerne möglichst durchgehend mit seinem doch eher bürgerlichen und weniger akademisch klingenden Namen besprechen. Zum einen, weil das einfacher ist auszusprechen und zum anderen, weil es mir irgendwie, weiß ich nicht. Es klingt so viel intelligenter, wenn er auf Latein benannt wird. Über den werden wir dann gleich noch sprechen und dann eben über sein Werk, sein Machwerk kann man vielleicht auch sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt groß auf die Fehler da drin eingehen müssen oder ob schon die Entblödung, die da teilweise drin steht, reicht. Aber es ist schnell und einfach verfasst worden und die Böcke sind bis heute nicht rausgenommen.
Es ist aber, jetzt aber auch nicht so, dass das heute noch als Standardwerk für irgendwelche Praktiken gilt oder so. Also
Praktiken stehen da auch großteils nicht drin, das ist ja das Dumme daran.
Ja, aber
wobei andere Praktiken wiederum. Egal, wir müssen erstmal über die Hexenverfolgung reden. So,
lass uns das machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch einen schlechten Witz über bestimmte Teile Deutschlands mache, habe das dann aber gelassen.
Bestimmte Teile Deutschlands?
Ist egal.
Okay, lassen wir das. Also, Hexenverfolgung, vielleicht erstmal dazu. Verfolgung von Menschen, denen Zauberei nachgesagt wird, gibt es eigentlich immer mal. So, jede Kultur hat da so ihre eigene Geschmacksrichtung von. Oder eine andere Art von, teilweise eine Heretikerverfolgung oder so. Mit der Hexenverfolgung, wie wir sie vom Namen her kennen, meint man aber die Hexenverfolgung oder die Prozesse und Verfolgungen, die in der frühen Neuzeit in Europa da schwerpunktmäßig tatsächlich in den deutschen Landen stattgefunden haben. Also ne, man verfolgt, versucht aufzuspüren Menschen, die angeblich Zauberei praktizieren, macht ihnen eine Art von Prozess, das kann mal so und mal so aussehen. Und meistens liegt da eben in dem Wort noch Folter und Hinrichtung eben auch noch mit drin. Und das gilt eben ganz besonders für diese frühe Neuzeit. Das gibt es allerdings auch noch bis heute. In Gebieten, gerade in Südamerika, ist das immer mal wieder, kommt es immer mal wieder auf. Oder eben auch in afrikanischen Gebieten. Unsere Hexenverfolgung, um es jetzt mal ganz dahin einzugrenzen, wo wir sind, liegt zwischen 1550 und 1650. Die größte Verfolgungswelle, der größte Teil der Verfolgung. Und fällt zusammen mit einigen Krisen, die eben zum Ende des Mittelalters, zum Anfang der Neuzeit, also in der frühen Neuzeit eben aufkommen. Moritz schraubt an der Technik.
Ja, ich sollte mich wirklich nur hier auf das eine konzentrieren.
Bitte.
Und nicht nebenbei irgendwelche Leute löschen. Aber Inga war, glaube ich, schneller als ich. Aber gut, wir konzentrieren
uns auf die Podcast. Mach doch Chat vielleicht weg. Deswegen wollte ich nicht, dass du Fragen im Chat beguckst.
ist vielleicht besser.
Gut. Du wolltest was zur Opferzahl sagen.
Ich wollte was zur Opferzahl sagen, ja. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der ich weiß nicht, ob ich möchte das jetzt nicht beschönigen oder so in irgendeiner Form, aber der, glaube ich, erstmal überschätzt wird. Ja, wenn man davon spricht, dass circa geschätzt 3 Millionen Menschen dieser Prozess gemacht wurde, dann hat man immer so im Kopf, ja, dann gab es auch 3 Millionen Scheiterhaufen. Dem ist tatsächlich nicht so, das ja, macht es aber nicht besser, sondern man spricht da so von circa 40.000 bis 60.000 Hingerichteten. Sowohl Männern wie als auch Frauen. Da ist aber.
Wobei das wie als auch eigentlich umzudrehen wäre.
Genau, genau. Sondern
im generischen Femininum stimmt tatsächlich. Also diese Hexenverfolgungen sind tatsächlich auch Frauen.
Ja, also wir haben da 3/4 der Opfer sind weiblich.
Primärken.
Genau. Wir haben auch tatsächlich schon mal eine Folge darüber gemacht. Die könnten wir euch in den Shownotes mal verlinken. Da sind wir aber, glaube ich, weniger auf das Werk selber eingegangen. Ja, da sind wir weniger auf den Hexenhammer und eben den wunderbaren Menschen, der das Ganze geschrieben hat, eingegangen, sondern da ging es dann mehr um die Hexenverfolgung selber. Findet ihr dann auch in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, die ist auch, glaube ich, schon bisschen älter, also auch mit Vorsicht zu genießen. Nicht, dass das
ich wollte gerade sagen, ich google mal Hexen auf Seitenwälzer, genau. Ja, sehr gut. Ich schau mal, welche Folge das denn ist. Hm?
Genau.
59.
59. Also die ist mit Vorsicht zu genießen. Ihr dürft die gerne hören. Das erlauben wir euch an dieser Stelle. Aber
ja, wie gesagt, wir würden sie ja sonst nicht in den Chat stellen. Aber ich würde es mir gut überlegen.
Die ist schon ein bisschen älter. Und also inhaltlich stimmt die soweit. Da gehe ich jetzt erstmal von aus. Nagelt uns nicht drauf fest. Aber ja, ist vielleicht nicht das, was ihr aktuell gewohnt seid von uns. Also, aber das sagen wir eigentlich über fast jede Folge, die älter als 10 Folgen ist, ne, dementsprechend. Und dann kommt immer das gegenteilige Feedback, also gut. Gut, ja. Wir kommen zum Heinrich. Bleiben wir denn bei Heini eigentlich?
Heini finde ich gut, ja. Also wir reden erstmal über den Autor des Hexenhammers, der diese ganze Scheiße ausgelöst hat. oder mit ausgelöst hat. Das ist nicht der erste, der irgendwie auf Hexenverfolgung gekommen ist. Das habe ich ja gerade schon leidlich ausgeführt. Aber es ist derjenige, der dann doch den großen Hammer rausgeholt hat, um mal im Bilde zu bleiben. Und der Mann wird eben als Heinrich Kramer, später benennt er sich noch um, 1430 plus minus 5 Jahre in Schlettstadt im Elsass geboren.
Ich habe versucht für euch, sowohl im Chat als auch unter den Kopfhörern, ein Bild von ihm rauszusuchen, aber es existiert tatsächlich einfach nicht. Also wir haben kein Porträt oder irgendein gemaltes Etwas. Also gut, 1430 wird schwierig mit dem Foto, aber wir haben da ja, auch
besonders, nix. Wo der aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Der ist ja Mönch geworden dann irgendwann und wer soll den warum malen? Wer soll irgendein Mönchsfuzzi malen? Bringt doch nichts.
Ja gut, wenn man sich überlegt, dass der hinterher auch ein bisschen zu Einfluss und Macht und Bekanntheit gekommen ist. Vielleicht hat es da sowas schon mal gegeben, aber der ist ja auch ein Kirchenmann, ne, und legt dann dementsprechend, möglicherweise hat dann dementsprechend weniger Wert auf Weltliches gelegt. Aber da kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen. Also erstmal könnte man erwähnen, du hast gerade schon gesagt, er ist Mönch geworden, trat dann 1445 den Dominikanern bei. Und
also dadurch ist er Mönch geworden, ne? Mit 15 oder... Also ne, man weiß halt nicht genau, wann er geboren wurde, um 1430. Also kann auch sein, dass er irgendwie 13 oder 11 war.
13, ja.
Ja, aber er tritt den Dominikanern bei. Kann natürlich auch einfach sein, gerade weil er in seinem Geburtsort den Dominikanern beitritt, dass seine Familie so arm war, dass sie ihn nicht mehr ernähren konnte. Ne?
Genau. Wir haben gerade noch den Hinweis aus dem Chat, dass man natürlich bei diesen Opferzahlen beachten muss, dass die Bevölkerungszahlen, ja damals, wir sprechen jetzt ja hauptsächlich über das, was heute Deutschland ist und Umgebung, also um Zentraleuropa, wesentlich niedriger waren als heute. Ne? Also man heutzutage mehr als 80 Millionen EinwohnerInnen in Deutschland und damals natürlich ein Bruchteil dessen und dementsprechend, wenn man dann von 3 Millionen Menschen spricht, denen da der Prozess gemacht worden ist, klar. Also nochmal vielen Dank da an den Chat für den Hinweis. Gut, was hat er denn sonst so gemacht, der gute Heini?
Ja, wie gesagt, er hat sich dann vermönchen lassen und ist dann erstmal auf die Schule gegangen, Lateinschule. Der wird also dieses Traktat, was wir da gerade schon im Anschnitt gesehen haben, wesentlich besser übersetzen haben können, beziehungsweise selber auch schreiben können. Und nach der Schule geht er dann tatsächlich auch ins Studium der Philosophie, das er 1774 abschließt.
Ach du, Mann,
da sehe ich
Zeit. Doch eigentlich, da kommen peinliche Parallelen auf, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also 44 Jahre für so ein Grundstudium der Philosophie, ja.
Also, bei mir ist noch alles drin, selbst für Philosophie, glaube ich.
Ja, selbst für Philosophie, würde ich auch sagen. Und der Doktor der Theologie ist danach auch noch möglich. Jedenfalls, wenn man den meisten Quellen glaubt, außer den Kölner Quellen. Aber da kommen wir gleich noch zu, weil diese Diskrepanzen innerhalb seines Werkes, wo eben auch sein Doktortitel vorne angestellt ist, die werden wir dann im Rahmen des Werkes besprechen. Die werden auf jeden Fall noch lustig. Er ist dann also länger nicht mit Studienabschluss auf der Welt unterwegs gewesen als mit Studienabschluss. Er ist nämlich, wie gesagt, mit 44 hat er seinen Abschluss gemacht. Und dann 30 Jahre später hat er auch Öck gesagt, in Mähren. Also er ist auch ein bisschen rumgekommen, ne? Vom Elsass nach Mähren ist schon, also nach heute Tschechien, ist ein Ding.
Ja, aber als gepflegter, was heißt gepflegter, passt in dem Zusammenhang vielleicht mehr oder weniger, ich habe keine Ahnung, aber als Dominikaner, ist das nicht sogar so oder ist das gefährliches Halbwissen meinerseits, dass das auch durchaus ein Mönchsorden war, der durchaus rumgereist ist, beziehungsweise die Mitglieder des Ordens sind durchaus umtriebig gewesen, aber es kann auch wirklich gefährliches Halbwissen sein.
Ach, ich kann mir das wohl vorstellen.
Was waren das denn für Brüder bei Der Name der Rose? Waren das nicht auch Dominikaner, oder?
Ich versuche gerade rauszufinden, was die so machen und du fragst mich das Nächste. Ja, super. Ja, also die Dominikaner sind diejenigen, die Inquisition zu großen Teilen tragen. Ich meine, ist ja auch klar, wenn einer von ihnen da das erste Werk zuschreibt. Die sind also ein bisschen rumgekommen. Und wenn ich mir den Habit so angucke, muss ich husten? Ich habe einen ganz schönen Frosch im Hals. Wenn ich mir den Habit so angucke, dann sind es diejenigen, die auch in Der Name der Rose das Kloster betreiben.
Ja.
Also nicht die, die dazukommen, das sind Franziskaner, das weiß ich noch. Aber genau.
Toller Film. Kann ich nur empfehlen. Könnt ihr mal reingucken. Ist auch schon
ich
etwas
älter. Ich habe das Buch hier noch liegen. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe.
Ist das nicht auch von Umberto Eco?
Exakt.
Guck mal, was ich alles weiß. Habe ich nie gelesen, aber gut. Der Name hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Gut, aber wir machen weiter mit Heini. Der hat nämlich im Jahre 1473 ein kleines Intermezzo mit Friedrich dem Dritten gehabt.
Friedrich der Dritte, zu dem Zeitpunkt Kaiser. Jetzt stellt sich unser noch nicht mal mit Uni-Abschluss gesegneter Mönch, also irgend so ein Dödel, wenn man es mal so sagt, auf eine Kiste und ja, greift erstmal verbal den Kaiser an. So, hier, Kaiser, keine Ahnung von irgendwas, verfolgt die Hexen nicht richtig, alles scheiße. Und das macht er wohl so laut, dass der Kaiser das mitbekommt, der den dann einkassieren lässt und sagt, na, guck mal,
schwedische Gardinen. Ja,
Mönch. Mönch gehört zur Kirche, ich habe einen guten Draht zur Kirche, die haben bestimmt noch einen kleinen, engen Raum für dich. Und zur Nachausbildung ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, außerdem kannst du da meine Uni fertig machen. Ab nach Rom. Ist auch schön, oder?
Im Gegensatz zum lieben, können wir lieber streichen, zum Heinrich, gibt's von Friedrich dem Dritten.
Ist noch früh. Ja.
Gibt's nämlich Bild. Ein Bildnis, das könnt ihr dann entweder in den Shownotes finden oder bei der Selbstrecherche. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt weiterbringt, aber vielleicht wäre der auch mal was für die Sammeltasse. Auflage 3 oder sowas.
Ja, die passt, oder?
Die sieht man so gut wie gar nicht, weil die rausgekiet wird.
Oh, das ist ja traurig.
Da hat Zoom was
gegen. Warte, muss ich mein Gesicht dazwischen tun?
Ja, dann funktioniert es. Kauft Sammeltassen.
So, genau. Kann ich den Sammeltassen-Link eigentlich in den Chat tun?
Ich du weiß nicht, aber Inga kann das, glaube ich. Das könnte sie mal probieren, wenn sie den denn auf die Schnelle findet. Aber es ist auch kein Muss. Ich glaube,
ihr findet den sonst genau wie Inga in den Shownotes.
Ich glaube, also, alle, die eine Sammeltasse möchten oder wollten, haben
inzwischen
eine oder finden das, genau. So, er war jetzt im Knast.
Schön, ne? Also ich meine, da wäre die Story ja eigentlich schon schnell mal zu Ende. So ein mittelalterlicher oder spät, also frühneuzeitlicher Knast, der kann ja auch schon mal tödlich enden. Aber scheinbar sprechen dann Leute in Rom mit ihm, die der gleichen Meinung sind oder die ihn zumindest irgendwie aus irgendwelchen Gründen cool finden. Vielleicht ist er auch einfach charismatisch. Auf jeden Fall gewinnt er mächtige Freunde, die dafür sorgen, dass er im Juni 1774 aus dem Gefängnis entlassen wird. Vielleicht direkt mit so einem Bachelorabschluss.
Du meinst, den gab es dann gratis dazu.
Ach, wie, den
hast du noch jetzt nicht? Ja, komm, hier.
Ja, so als Prüfung, ne?
Genau. Wir können noch mal eben kurz, bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht drauf eingehen. Das ist so eine Frage, die ich mich tatsächlich auch dann bei der Vorbereitung, die ich mir bei der Vorbereitung gestellt habe. Wir wissen jetzt, okay, der hat irgendwas gegen vermeintliche Hexen. Also momentan noch nichts, was hilft, aber dann später irgendwie so ein bisschen. Man weiß gar nicht, worauf das zurückzuführen ist in seinem Fall, oder? Es ist jetzt nicht so, dass der, wenn wir das jetzt mal irgendwie, vielleicht irgendwie Erfahrung in der Kindheit mit Personen oder
über sowas wissen wir einfach nichts.
Ne? So. Also da können wir nur spekulieren, weil irgendwie scheint da ja ein Hass da zu sein, beziehungsweise ein Fanatismus in irgendeiner Weise. Und vielleicht glaubt er auch mal persönlich davon betroffen zu sein. Betroffen gewesen zu sein. Schwierig. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Das ist halt über seine Jugend und die Person selber abseits seiner Tätigkeiten dann in der Kirche und auch mit entsprechendem Werk wissen wir einfach nicht viel.
Ja, also im Endeffekt weiß man auch das meiste aus dem Werk. Dementsprechend, ist auch viel Selbstdarstellung dabei. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass er inhaftiert war, wissen wir, und dass er in Rom dann freigelassen wurde, das wissen wir auch sicher. Und dass er dann bei Freilassung nicht nur die Bachelorzeugnis, sondern auch die Befugnis zur Inquisition bekommt. Also er darf ab jetzt gegen alle Andersgläubigen, so eigentlich die Befugnis, kirchliche Prozesse anstrengen. Also Leute zusammenrufen oder selber auch als Richter auftreten und mit den Kirchenmännern zusammen eine Person, die ungläubig ist aus damaliger Sicht, also die nicht der christlichen Lehre folgt. Die darf er anklagen und gegen die darf er einen Prozess führen. Das fasst er jetzt weiter als zum Beispiel, dass die spanische Inquisition fasst, die es zu dem Zeitpunkt auch schon gibt und die primär gegen Menschen vorgeht, die nicht dem christlichen Glauben folgen, aber eben unter christlicher Herrschaft leben. Das sind in Spanien meistens jüdische Mitglieder jüdischen Religion oder Angehörige der jüdischen Religion und muslimische Menschen. Das ist eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig auf Hexen gemünzt.
Ja, und die spanische Inquisition selber hatte ja auch später eigentlich weniger mit Hexen am Hut als Kramer zum Beispiel. Also das war ja eigentlich nicht so deren Ding. Aber da kommen wir auch, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen. Er selbst hat dann im nächsten Jahr, also nach seiner Entlassung, übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das gerade erwähnt hast, so viel dazu, wie viel ich dir zuhöre, für den ganzen Bums verantwortlich ist übrigens Papst Sixtus IV.
Das hatte ich einfach mal nicht gesagt, weil der eh stirbt.
Ja, aber ich habe ein Foto von dem. Ne? Dementsprechend.
Oh, weißt du, wie viel ich verlinken muss, weil du hier die Fotos reinballerst? Die muss ich da drauf. Ja, oh, charmanten Kerl.
Ja, aber hallo. Ja, wenn du da zur Audienz kommst, da ist richtig was los, würde ich sagen. Aua. Gut, aber der war großer Fan von Kramer, vom Heini und hat dementsprechend dann auch diese ganzen Befugnisse erteilt. Und die nutzt er auch und ein Jahr später, beziehungsweise im Folgejahr, geht er dann gleich mal los nach Trient und beschäftigt sich da mit einem Ritualmordprozess gegen die dort ansässige Judengemeinde.
Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Prozess, dass diese Ritualmordgeschichten, die werden den einzigen Andersgläubigen, die es im Mittelalter so bekanntermaßen gibt, also auf die man zeigen kann damals, die werden denen regelmäßig angedichtet, dass man eben sagt, oh, die trinken, weiß ich nicht, Kinderblut oder so. Das ist heute immer noch in Verschwörungsmythen drin. Diese ganze Adrenochrom-Scheiße, die der, wie heißt er jetzt, Xavier Naidoo zum Beispiel verblasen hat oder so, oder immer noch, weiß ich gar nicht.
Das musst du, also nee, Moment.
Da muss ich ausholen, meinst du?
Ich wollte im ersten Moment eine Erklärung für Adrenochrom haben, aber nachdem du Xavier Naidoo erwähnt hast, vielleicht lassen wir das einfach an der
Stelle. Genau, also es handelt sich um Verschwörungsmythen, bei denen halt unter anderem erzählt wird, dass irgendwie Kindern irgendwas, meistens ist es aus der Zirbeldrüse oder so, abgezapft wird, was dann angeblich irgendwelche Leute verjüngt oder so. Also ja, einfach Bullshit. So, das basiert aber im Endeffekt auf, oder die Erzählungsstruktur ist so ähnlich zu diesen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Erzählungen davon, dass eben zu dem Zeitpunkt jüdische Menschen, heute ist es dann entweder auch die jüdische Weltverschwörung, das ist meistens ziemlich antisemitisch, also jüdische Weltverschwörung bitte in großen Anführungsstrichen, das ist meistens ziemlich antisemitisch geprägt, das wird dann oft verklausuliert, dass man eben sagt, das sind aber die Reichen oder irgendwelche globalen Eliten oder so ein Schwachsinn. Und diese Leute würden dann eben angeblich in irgendwelchen Ritualen, die können dann mal satanisch sein, die können dann mal irgendwie angeblich pseudowissenschaftlich sein. Da gibt's verschiedenste Ausprägungen von, aber am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass irgendwelche Leute, die man nicht mag, die häufig irgendwie mit dem jüdischen Glauben zusammengerührt werden in irgendeinem Topf, angeblich Kinder umbringen, um sich selbst zu verjüngen. Und das ist hier auch so ein Prozess, der damals eben, wurde sowas auch geglaubt und damals wurde das eben auch von kirchlichen Autoritäten, wie in dem Fall eben unserem Heini hier, benutzt beziehungsweise verfolgt. Und man hat dann eben versucht, irgendwelche Beweise dafür zu finden. Das Dumme ist, es gab scheinbar keine Beweise, deswegen ist Heini in Nachbarstädte gegangen und hat geguckt, wie ist das denn damals da so bewiesen worden? Ah ja, okay, wenn das da genauso ausgesehen hat, wenn die auch so eine Straßenecke hatten, wo was passiert ist und ich die jetzt in Trient auch finde.
Passt, schuldig, würde ich sagen, in allen Anklagepunkten. Also die Beweisführung war da auch eigentlich recht simpel, ne? Also der hat sich das Leben auch leicht gemacht.
Ich meine, ja, aber das bleibt ja so, ne? Also er macht sich das weiterhin so einfach.
Also man muss sich das wirklich mal vor Augen führen, beziehungsweise auf der Zunge zergehen lassen. Der ist dann in die Nachbarstädte, hat da vielleicht mal in den Prozessakten von vor, wenn es überhaupt welche gab und das nicht irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda war, von vor 50 oder 75 Jahren im Zweifelsfall rumgekramt und hat gesagt, da, siehste, ich hab's immer gewusst.
So, der hat und dann, auch Müller geheißen.
Genau, und dann ist er zurück nach Trient und hat gesagt, so, Freundchen, Scheiterhaufen oder was auch immer.
Genau.
Also auf jeden Fall wurden dann halt im Winter 1476 die Beschuldigten auch
hingerichtet. Da hatte der erst 2 Jahre seinen Bachelor. Völlig unqualifiziert, der Mann.
Ich bin überrascht, dass man seinen Inquisitor auch, dass man für den Inquisitor auch nur einen Bachelor braucht und nicht irgendwie nur nach einem Master oder Doktor oder sowas.
Vielleicht ich meine, das mit dem Doktor kommt ja noch.
Vielleicht ist das so eine Abzweigung. Du kannst dann entweder Inquisitor oder Doktor werden.
Was ist denn das? Also es gibt ja den Dr. Ing für Dr. Ingenieur. Ist das dann der Dr. Ing?
Ja, mit Q einfach. I-N-Q.
Ja, okay.
Dr. Ing.
Nehme ich mir für meinen nächsten Rollenspielcharakter.
Ja, das finde ich gut. Vielleicht muss ich dann doch nochmal den höheren Bildungsabschluss anstreben. Ne? Ja, wenn ich dann den Dr. Inquisitor kriege, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal.
Ja, aber seine Methoden kommen auf jeden Fall gut an. Ja, also gerade bei unserem Sixtus. Der sagt nämlich, ja gut, also das hat jetzt hier ganz gut funktioniert. Du hast irgendwelche unschuldigen Leute kompetent auf den Scheiterhaufen gebracht. Herzlichen Glückwunsch, dafür wirst du. Ja, Papst approved. Du wirst Inquisitor für ganz Oberdeutschland. So, jetzt muss ich erstmal wissen, was Oberdeutschland ist. Da werden mir irgendwelche Leute wahrscheinlich später eine Mail oder gleich direkt postwendend in den Chat schreiben, dass man das doch wissen könnte. Ich musste nachfragen. Inga war so lieb, die Frage zu beantworten. Da werden oberdeutsche Dialekte gesprochen. Das hat mir noch nicht geholfen. Aber am Ende ist das südlich der Mainlinie. Also Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ich glaube, das siehst du richtig. Für die nächste Live-Folge richten wir dann auch das Kartenonkel-Tool ein. Dann können wir das mal zusammen, zumindest mit dem Chat, herausfinden. Aber in dem Fall.
Genau. Also hier sagt man, also einmal gibt es die politische Mainlinie, das ist die Hegemoniegrenze Preußen und Bayern bzw. Österreich. Und dann gibt es noch die Nordgrenze des Oberdeutschen, die läuft bei Heidelberg durch. Und dann relativ nah an der bayerischen Grenze. Ein bisschen was von Thüringen ist noch mit drin.
Also man hat tatsächlich dann einfach mal die Mainlinie bzw. Maingrenze vom Fluss Main getrennt, weil es gerade so politisch reinpasste oder wie?
Ja, hat man.
Was ist das denn für ein Quatsch? Du kannst doch nicht sagen, ja, das ist die Donaugrenze. Und dann gehst du über die Donau und
ja, weiß ich nicht.
Es passiert nichts.
Kann ich da nichts für. Auf jeden Fall ist er in Oberdeutschland, also da eine Gegend, ich denke mal, er wird sich das auch jetzt nicht so ganz genau genommen haben, wie in seinen Prozessen auch. Überall, wo er was findet, ich meine, er war später ja auch nochmal in Köln, aber überall, wo er was findet, da inquisiziert er.
Das ist ein schönes Verb.
Ja.
Das scheint ihm auch richtig Spaß zu machen. Denn er wird relativ schnell zum gefürchteten Hexenverfolger. Also das ist sein Ruf, den er denn da in den
Diözesen. Also es geht nicht mehr gegen so Ritualmorde, sondern gegen Hexen.
Genau.
Und da wird er jetzt richtig, da hat er irgendwie sein Ding gefunden und
Hexen. Seine Nische.
Ja.
Und
Unique Selling Point.
Ne? Genau. In Konstanz und Ravensburg ist er wohl richtig umtriebig. Ja, da hat er zahlreiche Prozesse und Hinrichtungen initiiert und natürlich auch überwacht, damit das richtig gemacht wird. Und es ist jetzt nicht so, dass die Bevölkerung dort immer ihn mit wehenden Fahnen begrüßt und das alles ganz toll findet, denn auch aus geistlicher Perspektive, auch von Seiten.
Aus geistlicher Perspektive. Die Leute, die sowas lesen können, was er da verzapft, die werden wahrscheinlich sagen, was ist denn hier los?
Ja, aber man könnte ja drauf kommen, dass vielleicht die kirchliche Seite sich da eher zurückhält, weil sie dann eben auch mit Gegenwind seinerseits, und er steht ja nun mal auch unter dem Schutz des Papstes, dass sie da irgendwie mit Nachteilen rechnen oder selbst auf dem Scheiterhaufen landen im Zweifel. Aber es gibt dann da durchaus auch geistliche Vertreter, die dann sagen, hör mal, das ist eigentlich ziemlicher Bullshit, den du hier so verzapfst, und hörst du mal auf, jetzt hier in meiner Diözese ständig alle Leute abzufackeln oder so. Aber das lässt sich, ja,
muss man
ja. Ja, ist ja richtig. Ja. So, und das ist ihm natürlich zuwider, und so muss er sich dann neue Rückendeckung holen, beziehungsweise mehr Rückendeckung, und inzwischen gibt es auch einen neuen Papst. Ich verweise wieder auf bunte Bildchen, sowohl in den Shownotes als auch im Stream, der sich dann
nennt. Ist der denn hübscher?
Also ich fand den vorher hübscher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, zumindest ist seine Nase auch dabei. Also
man kann es schon in dem Bild erahnen, der gute Mann hieß Innozenz der Achte. Und zu dem geht er dann hin und legt dem einen Text vor. Die sogenannte Hexenbulle.
Genau, also das Wichtige ist erstmal Heinrich Kramer, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon latinisiert Henricus Institoris.
Toll.
Ja. Wie gesagt, ich würde ihn lieber gerne weiter Heini nennen. Aber er nimmt sich eben diesen lateinischen Namen, um so ein bisschen gebildeter zu wirken. Ja, den kriegt man wahrscheinlich mit dem Bachelor da zu der Zeit. Auf jeden Fall, der schreibt dem Papst diesen Text vor. Und der Papst sagt, yo, alles klar, geil. Das nenne ich Summis desiderantis affectibus. Im allgemeinen Sprachgebrauch, Hexenbulle. Und damit hat er jetzt einen Zettel in der Hand, unser Heini, mit dem er dann zu irgendwelchen Leuten gehen kann und sagen kann, yo Leute hier, wie schaut's? Können wir hier zwei, drei Hexen verbrennen, bitte.
Ich leg Ihnen mal meinen Flyer vor, ne? Da stehen alle wichtigen Informationen drin. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wo sind denn hier die Hexen in Ihrem kleinen, schönen Örtchen? Muss man sich das vorstellen.
Also, ja, also ich weiß nicht, ob der jetzt das nochmal irgendwie als Flyer, aber...
Ja, also das Zettelchen habe ich jetzt als Flyer interpretiert.
Ja.
Also gut, was macht er jetzt mit seinem Zettelchen? Er macht genau das. Er geht nach seiner Linie vor, macht das immer auf dieselbe Art und Weise. Und wenn der schon irgendwo auftaucht, dann ist das eigentlich schon scheiße.
Der ist inzwischen. Ja, ich finde es krass, dass der schon so bekannt ist.
Ja. Also man muss ja mal überlegen. Wir sind ja nicht in Zeiten von, ich sage mal, Twitch.
Twitter gibt's nicht mehr.
Ja, Twitter. Wir sagen weiterhin Twitter. Wir sind Geschichtspodcast.
Ja, oder Threads. Ja, oder sowas.
Schön.
Sondern wir sind in Zeiten von, hey, hast du schon gehört, da kommt bald ein Heinrich Kramer, der ist gerade im Pussemuckel da hinten irgendwie Leute am Verbrennen, der ist bald auch hier. Und dann kommt irgend so ein Mönch in die Stadt und alle so,
Ich stelle mir das so vor, wenn der dann in den örtlichen Saloon reinkommt, durch diese schwingende Flügeltür und alle drehen sich so zu ihm um, der Wirt hört...
Hand an die Tonsur.
Genau, der Barkeeper oder Wirt hört auf in seinem... Standardglas mit seinem dreckigen Lappen zu schrubben, so, alles ist still. Er guckt sich einmal um und dann nach 5 Sekunden machen alle weiter so wie vorher und ignorieren ihn. So.
Also. Ja. Auf jeden Fall, die Menschen kennen ihn und er kündigt sich wahrscheinlich auch an, ne? Er wird nicht in eine Stadt kommen und sagen, sondern er wird sagen, ich bin Henricus Institoris, ich bin hier der große Inquisitor, wo sind denn hier die Hexen, bitte?
Der ist auch höchstwahrscheinlich nicht alleine gereist. Also der wird schon, wenn du der Inquisitor bist,
Dullis dabei gehabt haben
für Oberdeutschland, dann wird er da wohl das ein relativ für einen, was hatten wir jetzt, Dominikanermönch, für einen Dominikanermönch ein recht eindrucksvolles Gefolge dabei gehabt haben, schätze ich mal. Das war, glaube ich, nicht üblich für Dominikaner.
Oder war er Benediktiner?
Ich kann eben übrigens für die Hörerschaft aufklären. Die bei Umberto Eco waren scheinbar Benediktiner. Das wurde hier freundlicherweise ergoogelt.
Ah, okay, dankeschön. Hatten also weniger was mit unserem Heinrich zu tun.
Das ist korrekt. So, also, ja, Saluntür auf, Heini rein, auf eine Kiste stellen, erstmal eine Hexenpredigt halten. Also, ne, er erscheint erstmal in der Stadt, man weiß, er ist da, okay, alles schon irgendwie so ein bisschen verängstigt. Dann sind aber auch alle interessiert, kommen wahrscheinlich zu dieser Hexenpredigt. Und er erzählt erstmal allen, der Teufel ist schlimm, alles ganz böse, wenn hier irgendwo eine Hexe ist, das kann nur Scheiße enden für euch. Auf jeden Fall müsst ihr bei allen kleinsten Vergehen, alles, was ihr irgendwie beobachten könnt, wenn ihr mal seht, dass irgendeine Frau irgendwen anders ein bisschen komisch anguckt, direkt, das könnte ein böser Blick sein, direkt hier Bescheid sagen, wenn irgendwer mal falsch hustet, ja, ich jetzt gerade mit meinem Frosch im Hals, schade drum, direkt irgendwie zum Hexenprozess, ja, alles irgendwie eine ungewöhnliche Krankheit, mal gucken, wer war's denn, Moritz, da wärst du dann direkt dran, super, ne, also, alle Leute werden total drauf eingeschworen, auf keinen Fall zu verheimlichen, wenn sie irgendetwas sehen, was sie auch nur ein bisschen komisch finden, weil im Endeffekt sucht er halt irgendwen, mit dem er was machen kann. Ne? Den er irgendwie, ja.
Also man findet halt immer irgendwen. Das kann man so festhalten. Wenn er jemanden finden möchte, dann tut er das auch. Wenn er Bock hat, Leute zu verknacken, dann findet er auch wen, ganz unabhängig davon. Also klar, wir brauchen uns hier nicht drüber unterhalten, dass der, ne? Also, ne? So.
Was? Ja, dass der nur Unschuldige verknackt hat, ist klar.
Ja, also es ist eigentlich müßig, das zu erwähnen, aber ja, so.
Dass alle seine Opfer natürlich unschuldig waren, sollte klar sein. So, und die wurden dann den Begriff fand ich tatsächlich recht interessant, hatte ich so gar nicht gehört vorher, einer peinlichen Befragung unterzogen. Und wenn man diesen Begriff jetzt mal auseinander nimmt, dann macht das auch irgendwie Sinn, denn peinlich, Pein bedeutet ja im Grunde Schmerz. Und Und dann kann man sich vorstellen, das ist jetzt keine peinliche Befragung aus heutiger Sicht, wo man dann unangenehme Fragen gestellt bekommt. Was haben Sie Samstagnacht um 3 Uhr an der Ecke also das, gemacht? So, ja, das schon.
Das hat er schon gefragt, aber dabei hatte der halt möglicherweise ein Feuerchen unter deinem Hintern brennen, hatte irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine lustige. Es gibt ja immer diesen lustigen Begriff, der in der Vorstellung, also wenn man sich das vorstellt, ist das gar nicht so lustig, aber ich finde immer, mit glühenden Zangen gezwickt, klingt so harmlos.
Das Wort gezwickt klingt harmlos, meinst du?
Ja.
Ja. Aua. So. Ja, also das peinlich lag dann weniger, da lag die Betonung weniger auf den Inhalten der Aussage, sondern mehr auf den Methoden der Befragung. Ja, also da wurde halt doch ausführlich von Folter Gebrauch gemacht.
Warum hat er das denn so aufgebläht? Er ist immer hingegangen, oder warum hat er das so machen können? Er hat es immer aufgebläht, ist immer hingegangen und hat halt dann, wenn er jetzt von 3 bösen Blicken gehört hat, hat er gesagt, ihr habt hier eine Hexensekte im Ort, ja? Und wir wissen ja, immer wenn Hexensekten im Ort sind, dann ist das ein Schritt näher zur, weiß ich nicht, zum Weltuntergang eigentlich direkt, ja? Also, ihr müsst aufpassen, ihr müsst die jetzt finden und fangen, dann seid ihr weiterhin gute Christen und naja, die Johannes-Offenbarung, ihr habt das ja alles schon mal in der Kirche gehört. Aber nur, wenn ihr jetzt euch gegen das Böse wehrt und wenn ihr noch mehr Leute hier ranschafft, ja, ich habe jetzt gehört von 3 bösen Blicken, das heißt, es muss noch irgendwie in der Ecke der Stadt auf jeden Fall auch noch wen geben, weil das, er spinnt halt so lange, bis er eine Menge von Leuten hat, die er dann foltern kann, die ihm dann neue Namen geben, die er dann auch noch foltern kann und dann hat er hinterher so 10, 15, 20, 25 Leute, die er in Gewahrsam hat und die alle irgendwas gestanden haben, weil sie eben gefoltert wurden. Es ist schon... Ja, ist einfach ein total perfides System. Da kommt niemand raus aus der Nummer. Es sei denn, man hat ja Hilfe von noch weiter oben als unser Heini selber.
Genau. Also im Grunde reinstes Ausnutzen von Denunziation und Denunziantentum. Also klar, man kann es auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Ne? Du versuchst dann im Zweifel auch deine eigene Haut zu retten, wenn der Heini macht. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass das noch lange nicht heißt, dass du mit der Sache durch bist. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch vorgekommen, dass man einfach den ungeliebten Nachbarn loswerden wollte, weil man seine Scholle abkriegen wollte oder irgendwie solche Sachen. Das ist natürlich auch passiert, dass da dann klar, einfach, ja, das mal ausgenutzt wurde und ja, ich habe gesehen, da letzten Samstag um Mitternacht, da kamen so komische Lichter aus ihrer Hütte oder seiner Hütte und ich weiß ja nicht. Und dann warst du schon durch. Ja, also dann war das Kind schon sprichwörtlich in den Brunnen gefallen.
Genau. Was genau da gefoltert wurde, das wird ja gerade in so Dokus, ich nenne jetzt mal nicht Terra X, ja, gerne mal ausgewalzt, wie genau und was genau da gefoltert wurde.
Heute habe ich auch am Zirkuszelt geschnüffelt.
Wieso?
In Sudokus ist interessant.
Was?
Ist egal, der eine oder die andere wird es verstanden haben. Mit den Zahlen und den Kästchen. Komm, mach weiter.
Wow, ich stehe komplett auf dem Schlauch.
Sudokus, das sind doch diese...
Ja, diese Zahlenkisten.
Ja, und du hast gesagt in Sudokus. Du wolltest in solchen Dokumentationen, wolltest du sagen, boah, es wird nicht besser, wenn ich das so ausführlich erklären muss.
Ja,
Wissenschaftspodcast, ja, genau. Ne?
Okay.
Mit
in Siegel. In Dokumentationsfilm-Mopeds wie Terra X oder so, da rollen die ja gerne mal so Hexenprozesse so auf, dass sie ganz viel Folter zeigen, dass sie irgendwelche Leute in irgendwelche Keller schicken und da dann irgendwas Lustiges filmen lassen. Und das wissen wir von Heinrich Kramer gar nicht so ganz genau. Ich habe ja gerade schon von diesen glühenden Zangen gesprochen. Auch das ist für Heinrich Kramer nicht hundertprozentig überliefert. Wie genau da gefoltert wurde, das wissen wir im Zweifel nur aus dann später erfolgten nicht kirchlichen Prozessen. Dass gefoltert wurde, ist aber klar. Und wann nicht gefoltert wurde, immer dann, wenn jemand sagt, Heinrich, du bist einfacher Mönch, du magst zwar Großinquisitor sein, aber ich bin hier Bischof. Lass mal stecken. Und so ist es zum ersten Mal im Sommer 1485, da ist der Mann 55 Jahre alt. Na, ist ja auch schon sportlich. Da ist er in Tirol und möchte dort Hexenprozesse anstrengen. Und der Bischof der Diözese Brixen sagt dann, hackt's? ich setze hier mal ein paar Leute ein, eine schöne Kommission, die sich mal angucken, was ihr da überhaupt macht.
Also die Kommission für die Kommission quasi.
Genau, die Kommission für diesen Hexenprozess. Ne? Also Kramer kommt in die Stadt, findet 7 Leute, die irgendwie komisch geguckt haben. Und der Bischof sagt dann, stopp mal eben. Also 7 Leute ist ja schön und gut, die können jetzt erstmal schön im Kerker bleiben, aber wir gucken uns mal an, wie du gearbeitet hast, Heini. Hier ist die Kommission, die setzen wir vor deine Nase und die sagen dann, das ist Schwachsinn, ja, wir machen hier erstmal, wir sprechen hier erstmal alle Leute frei, du fliegst raus aus Tirol und der Bischof schreibt tatsächlich in einem Brief, wahrscheinlich an den Papst, dass Heinrich Kramer, der 55-jährige Inquisitor für Oberdeutschland, kindisch und schlichtweg verrückt sei. Das muss man sich mal, also der ist gewöhnt jetzt seit 74, 75 da, also seit über 10 Jahren, dass er uneingeschränkte Macht hat in der Stadt, in die er kommt und kann sich da verhalten wie, weiß ich nicht, wie der Elefant im Porzellanladen. Und jetzt kommt endlich mal jemand und sagt, hackt's, da kann er nicht mit umgehen. Schreibt er erstmal ein Buch.
Genau. Um seine traumatischen Ereignisse zu verarbeiten, kommen wir jetzt endlich zum Werk des Abends, wollte ich gerade sagen, zum Werk der Stunde, wohl eher weniger, zum Werk dieser Folge, der sogenannte Hexenhammer. Den Witz mit dem Werkzeug haben wir jetzt häufig genug gemacht.
Haha, hoho.
Können ja nochmal das bunte Bildchen hier zeigen. Oh, wie gesagt, ja. Das findet ihr auch in den Shownotes, falls ihr euch da mal...
Ist ein.
Wir könnten jetzt nochmal im Nachgang recherchieren. Es gibt sicherlich auch irgendwie, keine Ahnung, als frei verfügbare Version irgendwo ein PDF davon, falls ihr da mal reinlesen wollt.
Ja, wenn man das möchte. Ich kann mal gucken.
Ja, vielleicht gibt es das auch in der Übersetzung, aber im lateinischen Original kann man sich das sicherlich irgendwo angucken und durchlesen, wenn man das denn möchte und es lateinischen mächtig ist. Wir warnen vor, man könnte ein paar Gehirnzellen dabei verlieren. Aber gut. Er hatte auf jeden Fall erstmal genug von seinem Leben als fahrender Inquisitor und
erstmal einklostern, ne?
Einklostern, das finde ich. Es kommt gleich nach Einlegen, da muss ich direkt an Gewürzgurken denken oder sowas. Mm, ja. Kramer, super. Die alte Gewürzgurke. Scheiße. Gut, also er verklostert sich dann 1486 quasi das ganze Jahr in Speyer in einem Kloster und schreibt an einem Werk. Und das macht ihn dann später eben auch berühmt, wenn das, was er bisher gemacht hat, nicht schon reichen würde. Er schreibt den sogenannten Hexenhammer und dort mit Hilfe dieses Werkes möchte er eben die Legitimierung erreichen, die er für seine Hexenverfolgung und seine Hexenprozesse braucht, damit eben nicht mehr irgendwie so ein Bischof ankommt und sagt, hör mal, das ist alles Quatsch, du bist kindisch. So, klar, ist eine Methode, ne? Man kann erstmal ein Buch schreiben und dann kann man sagen, hier,
ja, lies mal danach. Ihm brennt's aber auch ein bisschen unter den Nägeln, ne? Also er muss da irgendwie oder möchte da schnell fertig werden, wenn ich das richtig sehe. Hat im Endeffekt vor, das Teil so schnell wie möglich rauszubekommen, damit er selber wieder raus aus der Tür kann und selber wieder Hexen verfolgen und dabei dieses Buch mitnehmen kann. Das Problem ist, im Endeffekt schreibt er das ja für sich selber und seine theoretische Position natürlich auch, damit andere das nachahmen können. Es schlägt aber ein wie eine Bombe. Also in zwei Sinnen.
Ja, dem kommt natürlich zugute, dass man auch gerade richtig fleißig am Drucken ist. Also
ja, die Drucker, ne, also Druckerei ist gerade erfunden, ne? Also hier Gutenberg und so.
Genau, man kann also auch das Mittel des Buch, meine Güte, man kann also auch das Mittel des Buchdruckes nutzen. Und so sind dann auch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, gut, wir springen jetzt ein bisschen, wir sind ja hier gerade noch im 15. Jahrhundert unterwegs, aber das wird halt auch was länger benutzt in diversen Auflagen. So kann man bis zum Ende des 17. Jahrhunderts rund 30.000 Exemplare finden in 29 verschiedenen Auflagen. Man kann ihm jetzt so ein bisschen zugute halten, dass er ja beim Schreiben unter enormem Zeitdruck stand. Sagen wir mal, die Strukturierung des Buches ist jetzt gewöhnungsbedürftig. Das kann man auch ein paar Mal häufiger lesen. Die Nummerierung der Kapitel ist auch nicht ganz stringent. Also wenn man Kapitel 3 an dritter Stelle sucht, dann
das ist jetzt nur ein Beispiel. Mag es sein, dass man da ein bisschen
blättern muss. Wenn ich Mangas lese und mir nach 5 Seiten denke,
falsche Seite anfängst,
muss ich jetzt eigentlich von der Seite oder von der Seite lesen? Ich verstehe es nicht, weil ich mir sowieso keinen Reim aus dem Bildchen machen kann. Aber gut.
Das Beste sind eigentlich, also das Beste ist eigentlich nicht, dass die Kapitelnummerierung, ne, du liest das Buch ja von vorne nach hinten durch, alles shiny, kann man machen. Aber das, also das, dieser ganze Text nicht vernünftig auf seine eigenen Fragestellungen antwortet und ganz besonders, dass Querverweise nicht passen. Also, dass da drin steht, ja, wie ich schon in Kapitel 4 ausgeführt habe und in Kapitel 4 steht da ein Kochrezept. Ja, danke. So.
Ne? Also, man könnte meinen, da könnte ChatGPT geholfen haben. Also typisch. Oder der hat halt einfach in Kapitel 4 gedacht, boah, das würde jetzt viel mehr Gewicht haben, wenn ich da nochmal auf was verweise in Kapitel 3 oder 2. Erstens, Kapitel 2 gibt's gar nicht. Und zweitens, das guckt eh keiner nach.
Ja, also das ist halt auch die Frage, ne? Wie gut konnten die Leute Latein, die es dann gelesen haben, und reicht es nicht im Endeffekt, dass man dieses Buch irgendwo auf den Tisch klatscht und sagt, da steht das alles so drin, dann machen wir jetzt so. Und da hat es keiner nachgelesen, weißt du?
Ja.
Kann ich mir halt auch vorstellen.
Da gibt es noch so einen Mann namens Johannes Gremper. Das ist wohl sein persönlicher Gehilfe. Und der hilft ihm wohl an, in Teilen auch dieses Buch zu schreiben. Ja, im Grunde, wenn man das Werk mal zusammenfassen möchte, das Ganze ist in drei Teile gegliedert. Extrem unstrukturiert, extrem frauenfeindlich. Die Verweise auf historische Tatsachen sind dann auch immer so ein bisschen zurechtgebogen. Also da stehen auch einfach Fälschungen und Unwahrheiten drin.
Die so. Mit anderen Worten, er verweist auf historische Tatsachen, die nicht da waren. Zum Beispiel seinen Bachelor.
Und den er nie geschrieben hat.
Ja, weiß man. Also zumindest seinen Doktor der Theologie, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Und das andere ist halt, er dreht halt alles um. Es gibt zum Beispiel einen Text, in dem es eigentlich, also einen kirchlichen Text, oder mehrere kirchliche Texte, auf die er sich beruft. Interessant sind da besonders Augustinus und Thomas von Aquin, die sich philosophisch mit der Zauberei auseinandergesetzt haben, die aber immer gesagt haben, ja, ist jetzt irgendwie nicht wild, beziehungsweise ist auch einfach Schwachsinn, so gibt's halt nicht. Wer daran glaubt, ist Heretiker, und das dreht er halt einfach um. Da kürzt er dann an den richtigen Stellen, ne? So.
Wie gesagt,
schreibt man nicht mit rein. Ist alles, also, das ist, boah, also, mit heißer Nadel gestrickt ist noch sehr, sehr wenig gesagt.
Also durchaus zu empfehlen. Wie gerade schon gesagt, das kriegt er sicherlich noch mal irgendwo.
Genau.
Zudem muss man sagen, wir hatten das ja am Anfang der Folge schon mal kurz angerissen und besprochen. Er erwähnt auch hier und da mal männliche Zauberer, aber bezieht sich eigentlich weitestgehend auf das weibliche Geschlecht. Ja, also für ihn sind eigentlich die Hexen das, ja, das Übel, dass es auch manchmal männliche Zauberer gibt, gibt er zu, aber er fokussiert sich in dem Werk eigentlich schon eher auf Frauen. Weil,
ja, vielleicht müssen wir nochmal, also bevor du jetzt dieses schöne Zitat, ja, das finde ich, das kann nochmal ein bisschen Zeit haben, um zu wirken, ich möchte da nochmal einen Einschub machen, weil er stellt die Autorität, die hatten wir ja gerade schon angerissen und du bist jetzt schon zu den Frauen gesprungen, ich finde, wir müssen die Autorität noch ein wenig mehr auswalzen. Ja. Es gibt ein kaiserliches Privileg von Maximilian I. zur Förderung der Hexeninquisition. Ja, das schreibt er da vorne rein. Das scheint es wohl gegeben zu haben. Die Hexenbulle, die kennen wir ja schon, die hatte er ja vorher schon als Legitimationszettel dabei, die schreibt er auch vorne dran. Und seine Approbation der Theologischen Fakultät Köln. Also er sagt, ich bin hier Doktor der Theologie aus Köln. Interessant ist dabei nur, außerhalb des Kölner Bistums steht das da drin, innerhalb des Kölner Bistums werden Bücher gedruckt, in denen das nicht drin steht. Sollte wohl keiner nachgucken.
Das ist auch schon ein kleiner Schlingel, ne? Das ist eigentlich schon gar nicht so. Also klar, du kannst es nicht bis zum Ende hin steuern, dass dann nicht mal ein Buch, was nicht für Köln gedacht war, in Köln landet. Aber erstmal, kann man ja so machen, ne?
Genau, also es
kann
ist
sich von und zu Gutenberg vielleicht nochmal eine Scheibe von abschneiden.
Der hat ja mittlerweile wohl den Doktor nachgemacht, habe ich gehört.
Oh, ja, hat der ein bisschen Zeit. Könnte man ja mal in seinen Podcast rein.
Ja. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt zurück zu den Frauen. Was hält denn unser Herr Kramer
von Frauen? Also er sagt, zumindest in Bezug auf die Hexerei und Zauberei und die schwarze Magie, sagt er, dass Frauen dafür natürlich grundsätzlich anfälliger seien als Männer.
Natürlich. Woher kommt diese Natürlichkeit?
Das bezieht er darauf, dass in der Schöpfungsgeschichte Eva ja aus der Rippe Adams gemacht worden ist von Gott. So, und das ist seine Begründung dafür, dass Frauen anfälliger für schwarze Magie sind als Männer.
Er steigert sich da ein bisschen rein, oder?
Also, ja, man, wenn das, ich hätte gerne das handschriftliche Manuskript vorliegen, da könnte die Schrift ein bisschen zittrig geworden sein, glaube ich. Er bezeichnet
alles in Kapitälchen so.
Genau, Caps Lock. Er bezeichnet die Frauen auch als Feind der Freundschaft.
Zitat musst du vorneweg
genau,
sagen.
Genau, also ne, man könnte jetzt ja sagen Feindin der Freundschaft, aber nein, er sagt Feind der Freundschaft. Unausweichliche Strafe, also für alle Nichtfrauen, notwendiges Übel, natürliche Versuchung, begehrenswerte Katastrophe, häusliche Gefahr, erfreulicher Schaden, Übel der Natur. Also alles Zitat, ne? Nicht, dass das hier jetzt irgendwie in den falschen Hals kommt oder sowas. Und Frauen wirft er natürlich grundsätzlich Defizite im Glauben, also im christlichen Glauben vor.
Also im Endeffekt ist diese Grundidee, die er hat, ist eben diese Versuchung, also dass die Frau als weniger Gläubige, als weniger wert in seinen Augen, weil eben nur in Anführungsstrichen die Rippe des Mannes, deswegen sei sie eben diejenige, die Männer vom Glauben abhalte und dann eben begehrenswerte Katastrophe oder sowas sei. Und das Ganze hat er aber auch noch, also in seiner Art nochmal sehr, sehr stichhaltig begründet. Ja, er ist ja des Lateinischen mächtig, das hat man an seinem neu angenommenen Namen auch ja gut gesehen. Er sagt, naja, im Lateinischen heißt Frau ja Femina. So, jetzt wissen wir, im Lateinischen Minus heißt ja weniger. Ja, also kleiner, weniger, geringer. Im Gegensatz zu Magnus eben. Ja, also wenn es Fe Magna gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich wesentlich besser gelaufen. Auf jeden Fall, er sagt jetzt, dass Fe, diese Vorsilbe Fe vor dem Mina, was ja die weibliche Form von Minus wäre, und dann könnte man sagen, na gut, das ist also weibliches weniger, so. Das Fe, das kommt vom lateinischen Wort Fides. Das ist der Glauben. Zumindest in so einem küchenlateinischen Übersetzen. also kann man das vielleicht, also ich weiß nicht, ob E und I, das sind ja auch zwei verschiedene Buchstaben, aber
ja, hat er dann mal ignoriert.
Das F ist da drin, also. Also weniger Glauben, beziehungsweise Glauben weniger. So übersetzt er Frau, ne? Defizite.
Oder also so übersetzt Glauben. Er Femina, ne?
So. Ja, so übersetzt er Femina, genau. Und da sagt er dann halt, deswegen ist ja klar, ne?
Die glauben halt weniger.
Das ist ja schon in der lateinischen Sprache schon festgelegt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber er geht dann
es
halt
auch. Es ist auch die lateinische Sprache. Das also, ne, ist ja, wie wir alle wissen, ist Latein ja die Sprache der christlichen Propheten. Nicht. Die Bibel ist natürlich vollständig in Latein abgefasst und nicht in anderen Sprachen, die zu dem Zeitpunkt, als sie geschrieben wurde, da ein bisschen üblicher waren. Ja, Aramäisch oder Griechisch. Das interessiert ihn alles nicht, ne? Femina, das ist hier, das ist die Sprache, die alle verwenden. Da steht's doch drin. Das ist die richtige, ja, Deutung. Und er kommt dann von Hölzgen auf Stöckskin, kann man sagen, oder?
Ja, also er macht da natürlich noch weiter. Er begründet seine Darstellung auch weitergehend.
Er sagt auch zusätzlich, dass die Frauen generell natürlich sexuell unersättlich seien. Und das ist ja auch ganz logisch, sagt er. Das kommt ja vom sogenannten Inkubus. Wie gesagt, ja, ne? Wir kommen also wieder zu bunten Bildchen. Ich hoffe, ich werde dafür nicht direkt in unserem ersten Livestream auf Twitch gebannt.
Die ist ja nicht nackert.
Nee, eben.
Oder ist der Kaiser?
Das ist der, was schaltest du da durch?
Da.
So, dieser geflügelte graue Herr, der da mit dem Messer über dieser Dame sich befindet, ja, das ist der Inkubus. Wir
verlinkst der Kollege doch auch, oder nicht?
Ja,
oder ist das ein Nachtmahr?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Inkubus ist der Mensch mit der Mensch ist ein großes Wort, ist diese Kreatur da mit dem Messer. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes unter ecke-hansaring.de. Da könnt ihr euch auch dann mal den Inkubus angucken. Der Inkubus ist ein Dämon, bezeichnet in der Mythologie einen männlichen Dämon, der sich nachts mit einer schlafenden Frau paart, ohne dass diese etwas davon bemerkt. Und gilt dann auch als Stellvertreter Satans und ist dafür verantwortlich, dass die Seelen, die sündigen Seelen nach dem Tod in die Hölle kommen.
Also er kommt nachts ins Schlafzimmer.
Der Inkubus, nicht Heinrich.
Der Inkubus, genau. Der zur sexuell unersättlichen Frau, so Heinrichs Idee. Oder er macht das dann, er sorgt dann dafür, indem er sich mit ihr paart, wovon sie gar nichts mitbekommt. Was mich dann, also naja, wie das auf jeden Fall, scheint das dann irgendwie dafür zu sorgen, dass sie dann sündiger wird. Und er ist dann derjenige, der dadurch sozusagen sich die Möglichkeit offen hält, am Ende des Lebens dieser Frau zu sagen, so, junge Dame, wir hatten mal Sex, ich nehme sie jetzt mit. Und sie so, was? Und er so, ja.
Haben sie nicht mitgekriegt, aber war so. Mein Nachtmar-Kumpel war anwesend als Zeuge. Genau.
Jedenfalls laut er hat's gesehen.
Ich habe keine Ahnung.
Ja. Ja, und das, also diese Inkubus-induzierte Problematik plus dieses Femina, also weniger Glauben-Teil, führt sozusagen zusammen zum Teufelspakt. Und der Teufelspakt ist das, was die Hexe ausmacht. Also die Hexe bekommt vom Teufel Mächte, die irgendwas mit Sexualität zu tun haben. Oder vielleicht hatte der Kramer auch einfach nur irgendwie ein bisschen schwierige Vorstellungen. Und auf der anderen Seite kommt eben dann diese Nichtfestigkeit im Glauben, die halt dazu führt, dass auch nochmal es einfacher ist, diesen Teufelspakt einzugehen.
Mir kam da gerade ein Gedanke, der eigentlich recht offensichtlich ist, ne? Also er ist ja in diesen Dingen, gerade wenn es um Sexualität geht, als Mönch auch Experte, ne? Also der kennt sich ja, da muss sich da ja richtig auskennen. So, also wenn einer weiß, wie das da nachts im Schlafzimmer abläuft, dann er. Gut. So.
Der hat ja immer alles, also, ne, wenn er Ahnung hatte, dann hat er da, ja, viel drüber gesprochen. Das sind nur Sachen, die er vorher wusste.
Ja. Gut. Was resultiert daraus? Die Männer fallen natürlich oder fielen natürlich dem Zauber der Frauen zum Opfer. Also diesem Zauber, der aus einer Mischung aus lateinischen Wortdeutungen und Inkubus-Aktionen des Nächtens, von dem die Frauen nichts mitbekommen haben, resultiert. So, und das, daraus, wir werden dann auch ganz oft Hexen einfach, ne? So, ist ja klar. Und da machen die dann so einen Schabernack, wie zum Beispiel den Männern das Glied wegzaubern.
Ja, ich glaube, also, das war seine geheime Angst.
Ich glaube auch. Also, ja, das wird halt so gesagt. Also, im zweiten Teil vom Hexenhammer wird dann halt auch über magische Praktiken gesprochen, die sich schwerpunktmäßig auf den Geschlechtsverkehr beziehen. Wie gesagt, der Profi am Werk. Und da kann dann auch schnell mal der Impotenzzauber angewendet werden. Und das ist ganz einfach. Da verschwindet einfach dein Glied. Schwupps, weg.
Ja, Ahnung davon gehabt, ne? Hat er selber gemerkt. Also,
ist so bei Impotenz. Es tut mir leid, dass ich da drüber lache, weil der hat halt auf Grundlage dessen einige tausend Menschenleben auf dem Gewissen. Ne? Das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber wenn man sich diese Inhalte anguckt, ist das so absurd, dass man fast gar nicht anders kann. Ja. Gut. Er macht dann weiter und sagt, die Diskrepanz der Geschlechter zeigt sich natürlich auch in der Rollenverteilung, ne, im Verhältnis von Magie und Wissenschaft. Die Männer sind natürlich in Positionen, die sie haben, weil sie Wissen haben. Und die Frauen sind in Positionen, weil sie sich der Magie bedienen und Schaden anrichten. Also, ich glaube, da sind einige Probleme aufgearbeitet worden in diesem Werk, ne, die persönlicher Naturkram.
Aufgearbeitet ja nun nicht, ne? Also er hat ja nicht aufgehört nach dem Schreiben.
Ja, aber liebe Männer da draußen, verzagt nicht, denn er weist euch auch darauf hin, wie ihr euch dagegen schützen könnt, denn er sagt euch auch, wie man sich eben vor diesem Maleficium, also diesem Schadenszauber schützen kann und auch diesen aufheben kann. Also, ist auch, er gibt auch, das finde ich gut, dass er auch gleich
Tipps, ne?
Ist wichtig. Tipp und sagt so, ey, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwo in einer Hütte einschließen und, ne, jedes Mal weglaufen, wenn ihr einer Frau begegnet. Ihr könnt auch einfach euch vor diesem Schadenszauber schützen.
Ja, und im dritten Teil, weiß ich nicht, ein Kreuzzeichen macht oder wie auch immer.
Der dritte Teil
ist der wichtigste tatsächlich. Ja. Also, das könnt ihr übrigens, ich habe es jetzt verlinkt, ja. Es gibt eine Übersetzung von 1923, die ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu lesen, aber ihr könnt es. Es gibt es bei Wikimedia-Dingens hier, Wiki-Quotes
oder was das ist. So, und im dritten Teil, Michi sagt es gerade schon, das ist der wichtigste, da geht es dann tatsächlich um die Hexenprozesse selber. Also da beschreibt er verschiedene Fälle und sagt auch ganz klar, was es für Regeln gibt während diesen Prozessen. Ja, da wird dann schon recht genau beschrieben, wie eine Angeklagte, Schrägstrich ein Angeklagter in Klammern zu verhören ist und ja, unter welchen Voraussetzungen man denn dann auch foltern dürfe.
Aber wie er foltert, sagt er nicht, ne? Also was genau man machen soll, da steht dann mal drin, ja, und dann, keine Ahnung, versenkt sie im Fluss oder sowas, aber da steht nicht genau drin, wie man das zu machen hat. Das sind keine genauen Anleitungen, da stehen diese Hexenproben nicht drin, die man so allgemein auch kennt, sondern das weiß man einfach. Ja, es ist ja sowieso so, dass dieses Buch im Endeffekt primär für die weltliche Instanz gesehen wurde, also geschrieben wurde, also primär ist es eben für Stadträte oder andere Gerichtsbarkeiten, irgendwelche Adligen, die dann eben diese Hexenprozesse auch nach weltlichem Prozess durchführen sollen, und die kennen ihre Foltermethoden und nutzen auch eben diese Foltermethoden. Da muss er da nicht nochmal irgendwie was reininterpretieren, weil wenn das ein geistliches Gericht liest, dann passiert genau das, was in Tirol passiert ist. Was? Nee, das ist ja Schwachsinn. Wow. Genau. Weg damit.
Obwohl man das eigentlich weniger als theologische Schrift, sondern eher als weltliches Handbuch zur Verurteilung sehen kann. Ne? Also,
naja, wie gesagt, das ist halt für die weltlichen Richter. Also das,
ja. So, fragt mal im besten Fall nicht euren kirchlichen Würdenträger, weil der zerreißt euch das in der Luft. Macht das mal einfach, weil ich bin ja vom Fach.
Genau.
Ja. Ja. Und ob man es glaubt oder nicht, das wird ein Bestseller.
Ja gut, ne, jetzt sind noch nicht so viele Bücher da, das kann man vielleicht auch sagen.
Ja.
Aber es ist halt auch einfach die Zeit für, ja, Verschwörungsmythen. Im Endeffekt kann man das schon so sagen. Es ist nämlich eine Zeit, in der wir mit einer kleinen Eiszeit eben, oder mit der kleinen Eiszeit eine Kältewelle haben, die für lange Winter, schlechte Ernten, damit eben einfach, ja, das, was noch irgendwie an Nahrung vorhanden ist, eben extrem teuer machen. Beziehungsweise tendenziell ist auch einfach mal nichts auf dem Feld, dann habe ich nichts zu essen und dann habe ich halt wirklich ein Problem. Wir haben also auch noch so Fluchtbewegungen quer durch Europa, keine großen Züge, weil das mit der damaligen Gesellschaftsstruktur nicht möglich ist, aber es ist natürlich immer mal wieder so, dass irgendwer Neues in eine Stadt kommt, weil eben, ja, Stadtluft macht frei und so, das kennt man eben auch alles. Dass man eben versucht, in der Stadt noch irgendwie Geld zu verdienen, um sich dann was zu essen kaufen zu können, weil eben die Ländereien es nicht mehr hergeben. Dazu haben wir natürlich convenient nochmal eine Pestwelle. Das hilft zum einen, oder das rührt zum einen daher, dass die Menschen ein wenig geschwächter waren, eben durch diese Missernten, durch die Mangelernährung. Zum anderen ist es aber auch einfach so, dass zu dieser Zeit diese Wellen immer wieder auftreten. Und jetzt ist man aber weder in Meteorologie noch in Infektionswissenschaften so besonders gut. Dementsprechend sucht man eben jemanden, der das ist. Man geht davon aus, dass Hexen ganz gut in Meteorologie sind und das Schadzauber sind, die eben diese Klimaveränderungen oder Wetterveränderungen hervorrufen. Das ist eben eher so ein längeres Tief, also schon eher eine Klimaveränderung. Und auch die Krankheiten werden den Hexen natürlich zugeschrieben. Ja, wenn da eine Hexe in der Stadt ist, dann ist die natürlich für die Pest zuständig. Und wenn die dann umgebracht wurde und die Pest immer noch da ist, dann muss man eben die andere Hexe finden, die das war.
Ja, klar. Also die treffen sich dann ja halt auch mal monatlich auf dem Blocksberg und da wird dann halt mal, also da wird dann eingeteilt, welche Hexe für welchen Pestbezirk zuständig ist. Und es soll auch schön kalt sein, bitte, ne? Also,
ja.
Ne, gut, so. Und wir haben es eben schon erwähnt, man kann das Ding dann auch recht schnell drucken, man muss es nicht handschriftlich kopieren in irgendwelchen Klöstern, sondern man
das macht hätten die auch nicht gemacht.
Ich glaube nicht, sondern man konnte das eben recht schnell on demand quasi per Bestellung nachdrucken.
Und ja, also der Demand ist da, wir haben 13 Ausgaben, ja, 10.000 Exemplare circa, 13 Ausgaben natürlich auch damit, dass man eben das theologische Doktoranden-Approbation-Dingsbums da vorne mal weglassen muss und mal dazu schreiben muss, ne? Je nachdem, dass man auch gewisse Leute, die angeblich mal mitgeschrieben haben und noch mehr Autorität geben, auch mal weglassen muss in der Gegend, wo die wohnen. Aber prinzipiell sind diese Ausgaben halt auch einfach des Bedarfes oder dem Wunsch der Leute, dem Willen der Leute, das zu lesen, geschuldet. Und es wird dann halt schön durch Klosterbibliotheken, irgendwelchen Fürstenhäusern, an den Universitäten irgendwie ausgerollt und dann können die da alle schön sich da zum Inquisitor weiterbilden.
Ja, ist im Endeffekt das Inquisitor vor Dummies der damaligen Zeit. Und dadurch, dass das Ganze natürlich auch, wie die Bibel, haben wir ja gerade gehört, in Latein verfasst ist, können das auch ziemlich viele Leute lesen. Also sämtliche Gelehrte des Abendlandes, wenn man so möchte, sind eben in der Lage, dieses Buch zu dem Zeitpunkt zu lesen. Mal mehr, mal weniger. Und Ja, ich denke mal, sein Latein kriegt man dann auch noch irgendwie auf die Kette, selbst wenn man nicht so Latein bewandert ist. So, was resultiert daraus? Sehr viele Hexenprozesse.
Ja.
1491 rühmt er sich schon damit, dass er mehr als 200 Hexen. Da ist er
61.
Genau, da ist er 61, dass er mehr als 200 Hexen auf eigenes Betreiben zur Strecke gebracht hat. Und nach der Veröffentlichung steigt die Verfolgung in Süddeutschland und der Schweiz recht schnell an. Und ja, Ende des 15. Jahrhunderts, 1499, geht es dann auch im Rheinland und in der Stadt Köln los.
Da wird's auch dann immer ohne mehr. Theologiedoktor,
ne? Genau.
Dann Osnabrück, Braunschweig, Niederlande. Im Endeffekt überall in Ländern, in denen, ja, die als deutsche Lande zu dem Zeitpunkt noch gesehen werden können, beziehungsweise in denen dem Deutschen ähnliche Sprachen gesprochen werden, ne? Und Niederlande sind eben auch dabei. Aber auch in Italien geht's immer stärker gegen vermeintliche Hexen. Ja, also selbst in Südtirol, ja gut, das passt ja noch, Dolomiten, in der Lombardei, da geht's halt überall rund. Und Kramer ist tatsächlich auch derjenige, der da richtig hintersteht, der da Druck macht. Erst als er tot ist, erst als diese Hauptfigur dieser Hexenprozesse stirbt, das ist 1505, da ist der Mann 75, das ist auch schon sportlich, also plus minus, ne, 5 Jahre, aber trotzdem, das für einen reisenden Prediger ist schon echt krass. Auf jeden Fall erst zu diesem Zeitpunkt, als der tot ist und sich nicht mehr wehren kann, erst da sagt in der Kurie in Rom jemand, Moment mal, wir folgen jetzt doch mal eher mal der Linie des Bischofs von Brixen. Und dadurch ist halt der Zenit irgendwo um 1500 dieses Hexenwahns und dann geht es weiter runter. Ja, dann kommt halt nochmal eine Welle ab 1550, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz genau drauf eingehen, oder? Lieber mal mehr auf diesen Widerstand.
Genau. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt schon mehrere tausend Menschen den Tod auf dem Scheiterhaufen gefunden haben. Also, ja, keine schöne Sache. So, wir haben aber eben auch schon gehört, schon zu Lebzeiten gibt es Kritik an seinem Werk. Das kann, wie schon vermutet, recht gefährlich sein, da Kritik zu äußern.
Ja, man wird halt direkt erstmal als Hexe, ne, oder als Beschützer der Ketzerei und Hexerei bezeichnet. Also es ist Häresis Maxima, ja? Große Häresie, nicht an das Wirken von Hexen, Opera Maleficarum, zu glauben.
Es ist schon ganz clever, ne?
Ja, du bist genauso dran, wenn du sagst, gibt's nicht, ne?
Ist alles Quatsch, ist alles Tinnef, Hexerei gibt's nicht. Oh, du willst ja mit deinen Worten nur Hexen und Hexer schützen. Da müssen wir mal genauer hingucken.
Ja.
Ja, mit denen wurde übrigens genauso verfahren wie mit den Hexen.
Ja, muss man ja auch nicht nochmal ein extra Buch schreiben, oder?
Ja. Trotzdem halten theologische Gelehrte Ende des 15. Jahrhunderts Hexenflüge und Zauberei für unmöglich.
Nein, Erasmus von Rotterdam kennt man ja, ne, zum Beispiel. Genau. Der sagt halt, was für ein Idiot.
Ja, und der macht sich halt auch witzigerweise über den lustig, also ziemlich. Das ist er übrigens, ne? Wir haben hier buntes Bildchen, auch für euch.
Erasmus, ja, ich sehe immer noch, da ist er.
Auch für euch an den Empfangsgeräten in den Shownotes gibt es den Erasmus. Vorm grünen Vorhang, sieht ganz nett aus. Da schreibt er wahrscheinlich gerade, lol. Was hat der Heini denn da geschrieben? Ja, also er verspottet ihn geradezu in einem Traktat, wie das ja auch vorher schon mal passiert ist durch den einen oder anderen Bischof, und bezeichnet ihn als blutgierigen Mönch und grausamen Heuchler. Das heißt, das finde ich auch echt ganz lustig, weil er ihn dann ja auch auf das Mönchsein reduziert und sagt, ja, du bist vielleicht irgendwie Doktor der Theologie in manchen Werken und Inquisitor, aber ich sehe dich eher als blutgierigen Mönch, tut mir leid.
Ja.
Also nicht, dass ich jetzt was gegen Mönche habe, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, das ist halt ein anderer Rang einfach von so einem.
Ja,
ab 1520, also 15 Jahre nach Kramers Tod, wird dann erstmal nicht mehr weiter gedruckt. Ja, die Reformation schlägt in den deutschen Landen ein. Die Protestanten sagen halt, ja, der Papst steht da vorne mit einer Bulle drin, das ist alles papistische Scheiße, das wollen wir sowieso nicht haben. Und zum Zweiten, auch in den katholischen Bereichen, ist es eben so, dass dann nicht nur die Geistlichen sich jetzt langsam mal besinnen, sondern auch, dass die weltlichen Gerichte immer mehr sagen, ja, Moment, wir müssen das mal in Ruhe angucken, lass uns doch erstmal einen vernünftigen Prozess aufsetzen, ob es sowas überhaupt gibt, was es da gibt. Also man wendet sich immer mehr gegen Hexenverfolgung und findet da auch immer mehr Institutionen oder institutionelle Mittel dagegen. Selbst in Spanien, die berühmte spanische Inquisition, gerade war schon die Rede davon, stellt die Verfolgung von Hexen unter Strafe. Ja, die Bevölkerung sagt, hier, wir haben den Hexenhammer in der Bibliothek im Kloster da oben liegen und wir wollen Hexen verfolgen. Lass uns das mal machen. Und dann kommt eben gerade die Inquisition und sagt immer, hackt's.
Das machen wir nicht mehr.
Ja, oder gar nicht, ne? Also wie gesagt, die spanische Inquisition war ja primär eben für, gegen Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens eingestellt und wollte da eben Menschen ja finden und bestrafen in ihrem Sinne, die sozusagen nur so tun, als seien sie christlich.
Genau. Jetzt gibt es noch so eine kleine Forschungskontroverse, die können wir meiner Meinung nach jedenfalls recht schnell mal abhaken, um das nur mal eben erwähnt zu haben. Es gibt noch die Person Jakob Sprenger. Das ist ein Mitbruder Kramers gewesen und der wird wohl auch hin und wieder mal als Mitautor benannt. Das läuft dann so ein bisschen genauso wie mit dem Doktorentitel.
Ja, ja, also da, wo Sprenger nicht gewohnt hat, da wird er als Mitautor genannt, da, wo er es möglicherweise hätte lesen können, nicht.
Ja, es ist so, also Forschungskontroverse aus dem Grund, weil sich darüber gestritten wird, ob der jetzt tatsächlich mitgeschrieben hat oder nicht. So, und ich glaube, nach heutiger Auffassung ist das nicht mehr so, oder? Nee, oder hat der doch mitgeschrieben? Moment.
Ja, das weiß man immer noch nicht. Also es ist immer noch kontrovers. Man geht davon aus, dass er halt ganz besonders da geholfen hat, wo Kramer wohl nicht so der Killer war, nämlich im Recherchieren von irgendwelchen älteren Texten und da mal reingucken. Das wird auch daran klar, dass es einen Text vom um das Jahrtausend, Canon Episcopi, gibt, in dem steht, dass Hexenflüge in Gefolgschaft heidnischer Göttinnen, ne? So steht es da drin, als eben nicht satanisches Werk, sondern eben irgendwas mit heidnischen Göttern oder Göttinnen. Das ist eine Einbildung, die der Teufel den Leuten eingibt. Ja? Und weil es eine Einbildung ist, die der Teufel den Leuten eingibt, um irgendwie Unruhe zu stiften, deswegen ist das Glauben daran Häresie. Also Ketzertum. Und Kramer muss das dann halt umdrehen, aber sowas wird ihm halt vorgelegt von, oder wahrscheinlich, möglicherweise vorgelegt von diesem Herrn Sprenger. Ne, Sprenger hieß er doch, von diesem Herrn Sprenger. Und im Endeffekt muss er dann halt schauen, wie er das macht und er dreht es eben dahingehend, dass er sagt, ja, jeder, der nicht an Hexen glaubt, ist eben ein Heretiker, ist halt derjenige, der irgendeiner Sache teuflischen Ursprungs nachverfolgt. Das ist schon, ja, das Wort im Mund umdrehen und das trifft eigentlich das ganze Werk irgendwo, ne? Dieses Verdrehen von Tatsachen, irgendwelche Einbildungen vorführen und so weiter. Und das Problem ist aber, er ist ja nicht der Einzige und nicht der Erste, sondern nur derjenige, der diesen Hexenwahn, diese Idee davon, dass es Hexerei gibt, dass es Leute gibt, dass es Frauen gibt, die irgendwie aufs Klima oder so oder auf die Ernte Einfluss haben oder Krankheiten zaubern können. Das ist in der Bevölkerung schon unterwegs und wird nur in Anführungsstrichen durch Kramer legitimiert. Kramer ist Instrument dieser Idee und rollt das nochmal stärker aus, wird nochmal ja mehr Mittel auch, um diesen Wahn durchzuführen. Es gibt immer wieder auch Forderungen der einfacheren Bevölkerung, der eben Hexengläubigen an Obrigkeiten da Verurteilungen bzw. Prozesse durchzuführen, auch an kirchliche Obrigkeiten, die dann immer auch wieder abgewehrt werden müssen. Und da ist Kramer eben so ein Katalysator, der eben sagt, ja, hier einige von euch wissen es schon, andere glauben noch nicht daran. Wir wissen aber, dass es hier Hexen gibt. Schaut doch mal. Und dann gibt es natürlich die paar, die vorher schon gesagt haben, ah, es gibt aber Hexen, die dann eben denunzieren. Wie gesagt, so eine Art Katalysator für das Ausrollen dieser Hexenprozesse. Und ja, im Endeffekt rollen diese Wellen über die ganze Welt. Es gibt sogar in Salem noch, da können wir, glaube ich, nächste Folge auch mal drüber sprechen, so ein paar Hexenprozesse haben wir noch in der Hinterhand, dank Inga, gibt es auch mit auf Grundlage des Hexenhammers oder auf Grundlage dieses Glaubens an Hexerei, gibt es auch in Kolonien in Amerika zum Beispiel eben Hexenprozesse, Salem, wie gesagt. Aber es rollt halt immer wieder in Wellen übers Land, gerade wenn es den Leuten schlecht geht. Und diese antisemitischen Verschwörungsmythen, über die wir am Anfang schon mal gesprochen haben, die kommen tatsächlich auch im Buch vor. Klar, irgendwo. Damit hat Herr Kramer auch angefangen. Er mischt das eben noch mit diesem Hexereiglauben zusammen und sagt eben, der Hexensabbat sei das Treffen der Hexen. Und das ist natürlich ein Begriff aus dem jüdischen Glauben, der Sabbat. Und so bringt er das noch irgendwie übereinander und vermischt eben auch diesen Glauben an Ritualmorde und diese Angst vor Menschen anderen Glaubens mit dieser Angst vor Frauen, die irgendwie angeblich zaubern können, und rührt das irgendwie alles in einen Topf, was es natürlich nochmal einfacher macht für Leute, die dann irgendeinen Anhaltspunkt suchen, um irgend so einen Prozess durchzuziehen oder auf irgendwen zeigen zu können. Und ja, diese Geschmacksrichtung oder diese Art von Verschwörungsmythos, die hört halt auch nicht auf. Das finde ich immer noch krass, dass die einfach sich durch die Jahrtausende zieht.
Genau. Du hast gerade schon gesagt, wir gehen in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr auf Hexenprozesse ein. Das können wir an der Stelle ja schon mal verraten, dass wir dann in der nächsten Woche 3 ausgewählte Hexenprozesse haben, die wir uns dann mal näher angucken, damit man auch mal von diesem theoretischen Werk wegkommt und einfach mal sieht, beispielhaft, okay, wie ist das denn da wirklich überhaupt abgelaufen und was muss man sich denn jetzt darunter vorstellen und wie wurde bei diesen Hexenprozessen denn der Hexenhammer jetzt auch praktisch angewendet quasi. Ja, und ich glaube, das war's auch erstmal zu Heinrich und seinem Taschenbuch. Ja, gestorben ist der gute Mann schon, das hatten wir ja während der
1505, genau.
Genau, während der Folge eben schon gesagt, und wir hoffen, das war aufklärend. Wir hoffen, ihr habt jetzt ein genaueres Bild davon, was der Hexenhammer war und was dazu geführt hat, dass zum einen dieser Herr dieses Werk geschrieben hat und zum anderen, was dieses Werk in Europa und nicht nur in Europa, sondern weltweit angerichtet hat. Bisschen kürzere Folge heute, weil Stunde 25 hier habe ich auf meiner internen Uhr. Aber wir können ja auch nicht immer die Victoria machen, ne? Apropos Victoria, letzte Woche hatten wir Vicky Part 2, also Königin Victoria Part 2, und davor die Woche gab es Königin Victoria Part 1. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das gerne. Genauso sieht's aus mit der 300, die vor kurzem erschienen ist. Da waren wir in Herne im LWL-Museum und haben uns da die aktuelle Sonderausstellung angeguckt. Falls ihr da auch noch Interesse habt und in der Nähe seid, könnt ihr natürlich gerne dorthin. Wenn ich richtig informiert bin, gibt's uns inzwischen da auch schon per QR-Code an den entsprechenden Ausstellungsstücken.
So ist es.
Da könnt ihr also dann mit eurem Handy hin, im besten Fall Kopfhörer benutzen, damit ihr nicht die anderen Leute, die dort rumlaufen, stören. Aber dort könnt ihr den QR-Code scannen und bekommt dann eben zu diesem Objekt, was wir da besprochen haben. Ich glaube, wie viel waren es? 7 oder so? Haben wir in Gänze besprochen? Oder
hört 8? In die Folge rein, dann wisst ihr.
Genau, da gibt es dann den Ecke Hansaring QR-Code und da könnt ihr dann euch das anhören. Ihr könnt natürlich auch euch von vornherein den Podcast auf die Ohren geben und durch diese Ausstellung laufen. Dann findet ihr die Objekte auch. Also das wird uns und das Museum auf jeden Fall freuen, wenn ihr da nochmal reinhört. Falls ihr uns unterstützen möchtet, wir können ja jetzt hier so richtig Influencer-mäßig nochmal auspacken, dann findet ihr dazu Möglichkeiten auf Steady. Da kann man nochmal eben kurz zu erwähnen, dass ihr dafür natürlich nichts kriegt, außer das, was ihr sowieso schon habt. Also das ist einfach nur Goodwill von euch, wenn ihr uns da unterstützen wollt. Und eben war der Link auch nochmal im Chat für alle, die immer noch auf Twitch dabei sind. Und für alle anderen findet ihr das auf Seitenwälzer in der Beschreibung. Falls ihr eine Sammeltasse kaufen wollt, geht das natürlich auch. Gut. Und dann würde ich sagen, das war's für heute, wenn du nichts mehr hast.
Nö, also wir bleiben natürlich jetzt noch ein bisschen im Stream, um hier nochmal den Unique Selling Point aufzuheben, wie er vorher schon war. Können wir nochmal ein bisschen quatschen, aber ansonsten
genau.
An die HörerInnen da draußen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein an unsere Live-ZuschauerInnen. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.